Nachspielzeit, der Podcast, bei dem es nur am Rande um das Sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Herzlich willkommen zur Nachspielzeit. Mein Name ist Ron. Das ist die Folge 31 und ja, ihr habt schon lange nichts mehr von der Nachspielzeit gehört. Noch länger habt ihr allerdings schon nichts mehr von der VfB-Viererkette gehört. Deswegen wird es endlich mal wieder Zeit. Wir nehmen unseren Saisonrückblick auf und ganz der Tradition folgend wird hier in der Nachspielzeit über das Thema Vereinspolitik gesprochen. Bei Rund um den Brustring haben wir uns die Hinrunde angeschaut, bei dem Brustring-Talk die Rückrunde und bei VfB-STR kümmern wir uns dann um alles, was wir bis dahin nicht besprochen haben und vor allem natürlich auch eure Fragen entsprechend. Ich bin natürlich, das hat die VfB-Viererkette an sich, nicht alleine und darf MitpodcasterInnen begrüßen. Ganz zuvorderst natürlich die Sarah vom Brustring-Talk. Hallo.
Hallo Ron.
Dann ist von Rund um den Brustring der Lennart mit dabei.
Hallo.
Und die Runde komplettiert Sebastian von VfB-STR.
Ja, schönen guten Abend zusammen.
Freue mich, dass wir uns heute einem Thema widmen können, das eigentlich gar nicht erfreulich war, nämlich die Vereinspolitik, die uns beim VfB schon immer in Atem gehalten hat, aber in dieser Saison nochmal ungewohnte Höhen oder man könnte auch Tiefen sagen, erreicht hat. Ist früh losgegangen und wurde dann immer wilder. Wir haben uns, das vielleicht für euch HörerInnen auch, darauf geeinigt, dass wir nicht nochmal chronologisch alles durchgehen werden, auch wenn da viele Absurditäten drin sind, aber das ist, glaube ich, nicht mehr zielführend und würden uns da eher auf so ein paar Schwerpunkte konzentrieren und das auch anhand der Fragen machen, die ihr uns geschickt habt. Und loslegen würde ich eigentlich ganz gerne mit dem Startpunkt der ganzen Geschichte, nämlich der Datenaffäre. Wir hatten auch vorher gefragt, hat euch die Datenaffäre interessiert? Da haben 93,5% gesagt, dass sie daran interessiert waren, nur ganz wenige waren nicht daran interessiert. Das war aber, Sarah, glaube ich, schon etwas, das, wo es doch sportlich eigentlich gerade ganz gut lief, so ziemlich ins Kontor gehauen hat.
Ja, definitiv. Also ich finde, jetzt so zum Abschluss der Saison, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir ist es jedenfalls so und auch den Eindruck habe ich so in der Timeline, dass das Thema schon so ganz in den Hintergrund gerückt ist und irgendwie so ein bisschen fast verschwunden ist und gar nicht mehr so richtig zur Sprache kommt. Das wird jetzt vielleicht im Verlauf des Wahlkampfs wieder auftauchen. Aber ich denke, gerade auch durch die gute oder sehr gute Saison, muss man ja sagen, darüber habt ihr ja in den ersten beiden Teilen wahrscheinlich schon gesprochen, hat es natürlich auch ja wahrscheinlich nicht mehr so ganz die Aufmerksamkeit bekommen jetzt am Ende. Ich persönlich denke auch, dass diese sehr hohe Zahl von 93,5% an Leuten, die sich für die Datenaffäre interessiert haben, auch sehr jetzt sich auf die Stichprobe Twitter bezieht, weil was ich so den Eindruck habe jetzt von anderen Fans, die sich vielleicht nicht so viel mit der Vereinspolitik befassen, auch bei uns im Fanclub, also nicht im OFC 1893, sondern in dem anderen Fanclub, in dem ich bin und auch sowas man so mitkriegt, hat es da viele, glaube ich, nicht so interessiert, beziehungsweise man hat kurz den Artikel gelesen, sich kurz ein bisschen drüber geärgert, das so ein bisschen verfolgt, aber so richtig damit beschäftigt dann doch nicht. Daher habe ich den Eindruck, es ist jetzt gar nicht mehr so präsent, obwohl meiner Meinung nach jetzt auch nicht die größte, also für mich ist noch nicht so ein richtiger Abschluss da. Ich weiß nicht, Sebastian, siehst du das anders? Weil ich habe das Gefühl, so richtig ist das Thema noch nicht abgeschlossen, aber es ist irgendwie auch nicht mehr so richtig präsent.
Nee, weil es ein ganz, 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 ganz unangenehmes Thema ist. Wir sind ja alle froh, dass es nicht komplett explodiert ist. Und ich glaube auch, wenn wir jetzt einen Präsidenten haben würden und einen Vorstandsvorsitzenden, die nicht so unfassbar beliebt sind, wie es Klaus Vogt und Thomas Hitzesberger sind, dann wäre die Sache halt ganz furchtbar schief gegangen. Und durch die Popularität von den beiden ist es halt nochmal relativ glimpflich abgelaufen, auch weil man ja so einen gewissen Aufklärungswillen wirklich verspürt hat, gerade von der Seite von Klaus Vogt und der Seite des Vereins. Und ich glaube, deswegen sind wir aus der Nummer ganz gut rausgekommen. Aber ich gebe dir recht, so, ja, so ein fader Beigeschmack bleibt schon, ne? Dass das irgendwie noch nicht so komplett aufgeklärt ist. Aber ich muss dann für mich persönlich auch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich möchte, dass es komplett aufgeklärt wird.
Hast du denn, Lennart, gedacht, als das dann aufkam? Ich meine, man muss ja ehrlicherweise sagen, es kann nicht ganz neu gewesen sein. Sebastian, du warst ja mit Ricky und dem PR-Berater, der vielleicht kein PR-Berater mehr sein will heute, schon lange vorher im Podcast, wo diese Themen ja schon angesprochen wurden. Aber als es dann eben vom Kicker aufgebracht wurde, Lennart, hast du dir vorstellen können, was daraus noch erwächst?
Nee, also für mich war das ja nichts Neues, auch wenn ich zugeben muss, dass ich, als das bei SDR zur Sprache kam, auch nicht sofort geschaltet habe, was das eigentlich alles bedeutet, was er da sagt, von wegen, wir könnten die Leute ja genau ansteuern, sozusagen kommunikativ. Aber für mich war das so ein bisschen so, okay, der Kicker veröffentlicht das, Hitzlsperger und Vogt reagieren relativ zeitnah, und für mich war das dann so die letzten Zuckungen des Systems Dietrich, die dann auch entsprechend aufgearbeitet werden. Also ich hatte gedacht, okay, das wird jetzt aufgearbeitet, und dann erfahren wir noch mal ein bisschen mehr über eine Phase, die wir eigentlich schon, die personell schon abgeschlossen ist mit dem Rücktritt von Dietrich. Aber dass sich zu so einer Geschichte entwickelt, hätte ich nicht gedacht. Deswegen hat mich auch die Ankündigung damals im Kicker nicht so wahnsinnig überrascht, weil es war einfach was ich den Leuten um Wolfgang Dietrich zugetraut habe damals.
Und es war ja durchaus auch in den ersten Tagen und Wochen, nachdem das dann rausgekommen war, schon ein bisschen was los. Natürlich bei weitem nicht das, was man dann später erlebt hat, aber ein bisschen war was los von einem Lenkungsausschuss, der da gegründet wurde. Da wurden dann Personen reingeschickt, die dann später in dem anderen Gremium, das den Lenkungsausschuss dann ersetzt hat, nicht mehr mit drin waren. Also da ging es schon ein bisschen hin und her. Es wurde Aufklärung versprochen. Fandet ihr da, dass der VfB richtig reagiert hat?
Also ich kann für mich sagen, ich finde, dass Klaus Vogt richtig reagiert hat, indem er relativ schnell gehandelt hat. Und diese ganze Aufklärung des Datenskandals war dann wirklich wie so eine Lupe, wie so ein Brennglas, die dann ja ganz, ganz schnell die Konflikte zwischen e.V. und der AG offensichtlich gemacht hat. Weil dann wurde ja wirklich im Zuge der Aufklärung durch Esecon, da kann man natürlich auch drüber streiten, ob jetzt Esecon wirklich dann der beste Dienstleister ist für diese Aufgabe, weil durch ihre Jobs beim DFB stehen sie ja auch nicht ganz so gut da. Also da kann man wirklich drüber diskutieren. Aber da wurde ja wirklich da mal durch einen neutralen Dritten erstmal offensichtlich gemacht, wie viel Konfliktpotenzial innerhalb, ich sag jetzt mal, der Mercedesstraße liegt, also zwischen dem e.V. Und der AG, zwischen dem Präsidium des Vereins und dem vielleicht Aufsichtsrat oder auch Vorstand der AG. Und ich finde, der Datenskanal hat es dann wirklich und seine Aufklärung ganz, ganz offensichtlich gemacht, was da überhaupt im Argen liegt und wie viel da gerade schiefläuft. Und das war uns ja allen, obwohl wir uns hier wirklich seit Jahren oder Jahrzehnten vielleicht sogar intensiv mit dem VfB beschäftigen, war uns nicht bewusst. Also würde ich jedenfalls für mich so mal behaupten, dass mir das nicht klar war, was da oder wie viel da schiefläuft.
War für dich ähnlich, Sarah?
Ja, definitiv. Ich glaube, du hast das bei jedem Verein, dass man da vieles gar nicht wissen will. Aber es kam einfach unglaublich viel raus und es hat einfach, ja, auch viel, naja, was heißt Vertrauen verspielt, das auch, aber desillusioniert, da will man schlaue Wörter benutzen und dann verspricht man sich, ist immer gut. Ja, weil es kam ja gerade zu so einer Phase, wo alle so das Gefühl hatten, es wird besser und man kriegt so ein bisschen Vertrauen zurück. Und dann kam halt das, ja, diese Datenaffäre so ein bisschen als Rückschlag, auch wenn es natürlich jetzt einige der handelnden Personen gar nicht mehr betroffen hat. Aber trotzdem, also es war dann doch ja schon so ein kleiner Schlag ins Gesicht irgendwie, dass man das mitgekriegt hat und sich auch wirklich irgendwie ja ein bisschen auch geschämt hat. Ich weiß nicht, das hat ja solche Wellen geschlagen. Alles, was dann auch so nach, ja, das alles, was das mit sich gebracht hat. War ja plötzlich in ganz Deutschland, wurde drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob euch das auch so ging, aber Fans der unterschiedlichsten Vereine, irgendwelche entfernten Verwandten haben einen angeschrieben, gesagt, was denn da eigentlich beim VfB los? Was passiert denn da? Und ich habe echt gedacht, boah, was ist denn hier jetzt los? Also das bezog sich natürlich nicht nur auf die Datenaffäre, aber wie gesagt, halt alles, was so ja in dem Rahmen noch passiert ist.
Wobei, das ist ja die Unterscheidung, die ich gerade auch gemacht habe. Es war ja nichts los zu dem Zeitpunkt, sondern es ist was zu dem Zeitpunkt los gewesen eigentlich. Also bis wir dann in den Januar kommen. Aber für mich war das halt zu dem Zeitpunkt eigentlich schon abgeschlossen. Ja? Also Dietrich war weg und jetzt werden halt noch die Scherben aufgekehrt und halt in Form von Isekon. Aber das, also mich beispielsweise hat das gar nicht so belastet. Ich dachte, ja, okay, ja, wir hatten einen Scheißpräsidenten, jetzt haben wir einen neuen, aber wir müssen halt noch ein bisschen Aufräumarbeiten hinten raus machen.
Aber also ich meinte das so ein bisschen auch, weil, also klar, Wolfgang Dietrich ist da immer schön so als Person, die zum Glück schon weg war. Aber Wolfgang Dietrich war ja auch nicht der einzige Beteiligte. Und es gab ja durchaus auch Beteiligte, die noch beim Verein waren. Beziehungsweise für mich war auch so ein bisschen das Problem, gar nicht zu wissen, wer ist denn alles noch beteiligt? Ja, wer steckt denn da noch mit drin und ist vielleicht noch im Verein? Das klar, Wolfgang Dietrich, okay, der war weg, da stimme ich dir zu. Aber für mich war das dann sogar noch mehr so dieses Gefühl, okay, Dietrich ist zwar weg, aber vielleicht hat man damit doch nicht ganz so viel erreicht, wie sich es damals angefühlt hat, weil es eben durchaus noch ziemlich viele handelnde Personen gibt, die einfach noch da sind und die da auch irgendwie mit drin stecken.
Mhm. Ja, klar. Ja, aber das meine ich auch so ein bisschen mit Scherben zusammenkehren, halt mit sich um die Leute dann halt kümmern, Schraft und Mutschler. Man kann man ja durchaus benennen mittlerweile.
Ja, natürlich. Mhm. Und es war
ja. Das Ding ist ja eigentlich auch als Fan unterscheidest du ja auch nur marginal zwischen sportlicher Performance und dem, was abseits des Platzes passiert. Und der VfB war da mit Mühe und Not aufgestiegen. Wir hatten uns nicht der Lächerlichkeit preisgegeben wie der HSV mehrfach, sondern wieder mit Glück halt und mit einem guten Endspurt wieder aufgestiegen. Mit dem Materazzo eine mutigen Entscheidung dann den richtigen Trainer geholt und dann gehst du halt aus dem Jahr 2020 raus als Tabellensiebter, ja, und du denkst, hey, endlich hat sich der VfB, steht wieder positiv da und die anderen neutralen Fans in ganz Deutschland gucken nach Stuttgart und denken, hey, das läuft da eigentlich ganz gut und die machen viel richtig und dann kommt halt, um jetzt einen Schritt vorauszugreifen, vielleicht schon nach der Datenaffäre dann Ende des Jahres halt dann der nächste Eskalationsschritt mit dem Brief von Thomas Hitzesberger und das lässt sich ja alles auf die Datenaffäre auch zurückzuführen, ja, und das war dann irgendwie, da hat's, also mir als VfB-Fan tatsächlich so ein bisschen den Boden unter den Füßen auch weggezogen, wo ich dachte, hey, Anfang Dezember stehen wir noch wirklich so gut da, wie gefühlt seit ewigen Zeiten nicht mehr, jetzt den siebten Platz unter Korkut lasse ich mal außer Konkurrenz, aber also da funktioniert was, da entwickelt sich was und dann kommt halt so eine Sache und auf einmal ist wieder ganz Fußball-Deutschland da, zeigt mit dem Finger nach Stuttgart und lacht über dich. Und das fand ich wirklich heftig.
Also du sagst da genau das Richtige, wie ich es auch empfunden habe. Eigentlich waren wir das ganze Jahr über ja in einer Phase der Erholung der VfB-Seele. Ja, es ging gut. Du hattest einen Präsidenten und einen Vorstandsvorsitzenden, die was hermachen, die nach außen gut auftreten, gut kommunizieren. Thomas Hitzesberger bekommt das Bundesverdienstkreuz und so weiter. Es war eigentlich alles gut sportlich im Verein und dann kommt so ein Tiefschlag. Und der hat tatsächlich auch für mich persönlich dazu geführt, dass diese Themen den eigentlich guten Sport für eine ganze Weile auch sehr stark überlagert haben dann am Ende. Aber ich weiß, das ging nicht unbedingt jedem so. Wenn wir
Trennung ist schwierig, ne? Also ja. Aber ich glaube auch, da sind wir wieder bei der Stichprobe Twitter-Bubble. Also ich glaube, bei uns ist das tatsächlich bei vielen so, wenn man einfach viel mitkriegt, sich viel damit beschäftigt. Wir natürlich auch im Rahmen der Podcasts. Und bei anderen, die sich damit eben nicht so beschäftigen, war das vielleicht weniger so. Aber aber mir ging das da ganz ähnlich. Also es war dann schon... Ja, gerade zu der Zeit hat es dann auch irgendwie... Ja, hat man sich dann doch noch weniger auf die Spiele gefreut, obwohl es die Mannschaft gar nicht verdient hatte. Aber ich persönlich tue mich schwer, das zu trennen, obwohl man es eigentlich trennen sollte.
Also ich hatte da beispielsweise gar kein Problem. Ich habe mich gefreut auf die Spiele, weil dann konnte ich mich mal 90 Minuten mit dem VfB beschäftigen, ohne mich aufzuregen. Ja, es ist so. Also teilweise habe ich,
Ja.
also, ne, also ja, klar, die Personen sind irgendwie alle mit verbunden und man musste jeden, man, jeder hat vor dem Spiel geguckt, was Klaus Vogt und Thomas Hitzlsperger auf der Tribüne machen, ob sie sich die Faust in die Fresse hauen oder nur damit an, nur die Fäuste gegeneinander hauen. Aber ja, in der Zwischenzeit konnte man sich halt einfach ein bisschen auch mal mit dem VfB beschäftigen, aber gleichzeitig auch ein bisschen ablenken. Aber ja, das ist bei ihm natürlich anders.
Ja. Und ich sag mal, dieser offene Brief, der dann ja, rauskam, verschickt wurde von Thomas Hitzlsperger, war natürlich schon nochmal eine ganz, ganz klare Zäsur in sowohl in der Wahrnehmung nach außen und wie wir jetzt auch schon gesagt haben, in ganz Fußball-Deutschland da seinen Widerhall gefunden hat, aber natürlich auch ja, innerhalb des Vereins und für uns Fans. Uns hatte eine Frage, der dazu erreicht, war Hitzlsperger wirklich so fanblind in Anführungszeichen? Weiß nicht, ob wir die überhaupt beantworten können. Wurde ja schon viel drüber gesprochen. Wir können uns aber ja vielleicht trotzdem noch mal versuchen, dem ein bisschen anzunähern. Jetzt auch so ein bisschen in der Rückschau, Sebastian, dieser Brief, was sollte das und was hat es dann aber vielleicht am Ende auch tatsächlich ausgelöst?
Ja, die Frage, ob er fanblind ist, sagst du richtig, können wir nicht so richtig beantworten. Aber ich glaube, wenn man ihn jetzt fragen würde, und ich glaube, er hat es ja ähnlich auch schon mal formuliert, er wird diesen Brief nicht nochmal so veröffentlichen. Und ja, in dieser Schärfe, in der der Brief formuliert wurde, lässt es ja eigentlich nur den Schluss zu, dass man versucht hat, Klaus Vogt irgendwie davon abzubringen, erneut für das Amt des Präsidenten zu kandidieren. Und das glaube ich nach wie vor so. Und ob jetzt Thomas Hitzlsperger eines Abends diesen Entschluss gefasst hat, dass das jetzt wirklich das Beste für den VfB wäre, wenn das so ist, oder ob er irgendwie ja, Leuten dann zu lange zugehört hat oder zu sehr geglaubt hat, die ihm das eingeflüstert haben, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, so rückblickend war dieser offene Brief am 30.12.2020 keine gute Idee und ich bin der
Ja.
Meinung, dass das vermutlich auch Thomas Hitzlsperger mittlerweile genauso sieht.
Ja. Und man
Ich
darf auch nicht
glaube.
vergessen, um das kurz dazwischen zu schieben, es waren ja nicht nur die Angriffe, sondern gleichzeitig hat er sich auch als Präsident beworben, ja, oder die Kandidatur
Ja, absolut,
für
das ist ja das Ding.
eine
Also er hätte ja
Bewerbung.
wirklich auch sagen
Ja.
können, okay, ihr möchtet im Dezember, sorry, im März einen neuen Präsidenten wählen und ich als Vorstandsvorsitzender der AG bitte euch, wählt nicht Klaus Vogt, sondern wählt seinen Gegenkandidaten. Hätte ich auch schwierig gefunden, aber hat nochmal eine andere Qualität, als zu sagen, hey, aber wählt doch einfach mich, weil ich würde es auch noch machen. Ne?
Ja.
Also das geht halt einfach gar nicht. Und bei aller Sympathie, die man dann für ihn hat, dieses Gespür, finde ich, hätte er haben müssen, um zu wissen, dass die Mehrheit, behaupte ich mal, der Mitglieder es ablehnt, dass der Vorstandsvorsitzende der AG auch gleichzeitig der Präsident des e.V. ist.
Ja. Sarah, wir haben dich unterbrochen.
Alles gut. Ich glaube, was er völlig unterschätzt hat, vor allem ist, wie hoch oder wie groß seine Fallhöhe war. Ich hatte das während der Saison, glaube ich, auch irgendwie schon öfter mal gesagt. Es ist halt was völlig anderes, ob ein Vereinsverantwortlicher, dem ich sowieso schon irgendwie nicht so richtig auf den Weg, über den Weg traue, irgendwas raushaut, wo ich mir dann denke, okay, ja gut, habe ich jetzt auch nicht anders erwartet. Oder ob Hitzlsperger, der ja doch für viele so richtig das verkörpert hat, dieses Vertrauen und diesen guten und neuen Weg, den der VfB einschlägt und dieses Vertrauen, was man eben wieder haben kann, nach dieser Dietrich-Zeit. Und ich glaube, für viele war er einfach ein sehr großer Hoffnungsträger und hatte da ja fast schon so einen richtigen Hype um seine Person, weil er einfach ein unglaublich sympathischer Typ ist und weil er, wie gesagt, vielen, glaube ich, dieses Vertrauen zurückgegeben hat. Und weil man auch so ein bisschen die Illusion hatte, ja, da läuft jetzt alles gut und der Vogt und der Hitzlsperger, die haben sich alle lieb und alles ist da irgendwie jetzt wieder so ein bisschen harmonisch. Und dann war das alles so sehr hochgehypt und konnte dadurch auch sehr tief fallen. Und ich glaube, das hat er einfach unterschätzt. Dadurch, dass er so beliebt war, womit er ja auch kalkuliert hat, hatte er halt auch das Potenzial, so tief zu fallen und wo es dann für viele vielleicht auch schon fast so was Persönliches war. Also für viele Fans, meine ich. Wenn man da jetzt jemanden so sieht, als du machst jetzt alles irgendwie so ein bisschen besser. Das klingt jetzt naiv, aber im Fußball stecken einfach viele Emotionen drin. Ja, wir kennen das alle. Und im eigenen Verein sowieso. Und dass dann einfach diese Fallhöhe sehr tief war und er halt auch das Potenzial hatte, sich damit ganz viel zu verspielen, weil im Gegensatz zu den meisten anderen hat man bei ihm halt nicht gesagt, ja, habe ich jetzt eh nicht erwartet, dass der jetzt irgendwas macht, was ich gut finde, sondern ja, man hat ihm halt irgendwie vertraut oder viele haben ihm vertraut und dadurch, ja, wie gesagt, ich wiederhole mich sonst nur, die Fallhöhe war einfach sehr tief. Und dadurch war es auch was sehr Emotionales, glaube ich, für viele.
Ja, also ich glaube, diese Emotion ist auch etwas, was ab dem Moment, wo diese Meldung rauskam und der Brief veröffentlicht wurde, auch von ihm über Twitter, glaube ich, vieles getriggert hat dann am Ende. Es hat ja, das gehört auch noch mit dazu, dann am nächsten Tag auch Klaus Vogt reagiert seinerseits mit einem offenen Brief. Es wird auch nicht der letzte offene Brief gewesen sein, der in dieser ganzen Malaise da verschickt wurde. Aber er hat dann natürlich alles von sich gewiesen, selbstverständlich. Ich würde aber eigentlich über Klaus Vogt lieber so ein bisschen im Zusammenhang auch mit den Gremien beim e.V. sprechen, die ja dann im Folgenden auch gewisse Rollen gespielt haben, sei es Präsidium oder sei es auch der Vereinsbeirat. War das für euch in irgendeiner Art und Weise überraschend? Da würde ich dich vielleicht mal fragen, Lennart, welches Chaos dann auch da ausgebrochen ist im e.V.?
Ja. Also das ist, also es kamen ja dann auch die ganzen Rücktritte später. Es kam aber auch schon vorher die Abgrenzung innerhalb des EVs von Klaus Vogt und ein bisschen hat es mich in der Vehemenz schon überrascht. Also ich meine, auch hier sind es Personen, die im EV-Vorstand waren, die ich schon vorher kritisch gesehen habe, mit Bernd Geiser und Rainer Mutschler. Dass sie sich so vehement von ihm absetzen, es ging ja auch nochmal ums Thema, wann findet die MV statt, das hat mich dann schon überrascht, hat aber dann letztendlich doch nur offengelegt, was wir, denke ich, auch schon alle so ein bisschen vermutet haben, nämlich was da eigentlich, dass da ganz viel im Argen liegt beim VfB und die Leute, die sich dann, also die Zerwürfnisse, die da aufgetreten sind und die Methoden, die da angewandt wurden, ja, haben halt dann auch dann bis für mich so ein bisschen bestätigt, die Meinung, die ich bisher schon von den Leuten hatte, das, was ich aber nie so konkret greifen konnte, weil man halt immer nur gesagt hat, ja gut, der eine hat halt die Ausgliederung mitverantwortet, der andere war Vizepräsident unter Dietrich, aber so richtig was zu Schulden kommen lassen, außer dass er halt nichts tun zugeguckt hat und halt bei der MV für Dietrich geredet hat, hat er eigentlich nicht und da wurde es dann halt schon so ein bisschen konkreter zu sagen, okay, also jo, im Sinne des Vereins ist das, was ihr hier macht, definitiv nicht.
Genau, also das Bild, das man da nach außen abgegeben hat mit Verlautbarungen und Terminen, die festgelegt wurden für die MV, dann wieder verschoben wurden und dann keine Einladung verschickt und so weiter und so fort, war natürlich ein weiterer Tiefpunkt in einer an Tiefpunkten nicht gerade armen Zeit. So viel Bewegung wieder drin war und auch wieder so ein bisschen aus der Rückschau jetzt, Sebastian, war denn zu erwarten für dich, also für mich lange Zeit nicht, muss ich sagen, dass es dann tatsächlich darauf hinausläuft, dass sich dann auch so große Verwerfungen durch Rücktritte ergeben und sich das Gesicht des e.V. in den Gremien dermaßen verändert?
Nee, ich hatte es tatsächlich, also jetzt so die Hochphase war ja im Januar 2021 und ich hatte wirklich lange Zeit nicht gedacht, dass es so ausgeht, wie es dann ausgeht, mit wirklich einer Lawine von Rücktreten und Amt ruhen lassen im e.V. und auch tatsächlich dann Rücktreten oder erzwungenen Rücktreten oder Freistellungen dann besser im AG-Vorstand. hatte ich tatsächlich lange Zeit nicht geglaubt, weil die Mehrheitsverhältnisse im EV schienen ja klar, also schien ja wirklich so zu sein, dass im Vereinsbeirat die Fraktion die Mehrheit hat, die Klaus Vogt als beliebten Amtsinhaber nicht erneut aufstellen möchten. Und es schien ja auch so zu sein, dass Klaus Vogt im dreiköpfigen Präsidium eine Minderheit darstellt. Und da möchte ich auch nochmal anmerken, also ich finde das wirklich richtig und auch wichtig, dass es verschiedene Meinungen in einem Verein gibt, in einem Präsidium, in einem Vereinsbeirat. Aber dass jetzt zum Beispiel in einem Präsidium jemand sitzt, und den können wir jetzt auch benennen, Rainer Mutschler, der damals wirklich Projektverantwortlicher für die Ausgliederung war und Esikon ermittelt wegen Datenmissbrauch der Mitglieder im Zuge der Ausgliederungskampagne, die vermutlich damals Rainer Mutschler verantwortet haben muss, wenn er Projektleiter der Ausgliederung war. Weil wenn er es nicht verantwortet hat, hat er einen schlechten Job damals gemacht. Und dann sitzt er im Präsidium, das dann wiederum Esikon beauftragt. Ja? Und er leitet quasi die Ermittlungen gegen sich selbst. Und er lässt sein Amt nicht ruhen. Das ist einfach ein Unding. Ja? Das ist so dermaßen uninteger. Das kann einfach nicht sein. Und da können mir noch ganz viele Leute erzählen, dass der Herr Mutschler in allen Entscheidungen sich seiner Stimme enthält. Also das glaube ich erst, wenn ich das wirklich schwarz auf weiß in einem Protokoll sehe. Das habe ich nicht gesehen, deswegen glaube ich es auch nicht. Und so wie die Sache eskaliert ist, glaube ich das auch dreimal nicht. Und das hat mir dann auch so ein bisschen den Glaube daran genommen, dass die Sache irgendwie zugunsten der Mitglieder ausgeht. Und dass das dann Anfang Februar dann so aus meiner Sicht richtig eskaliert ist und in die richtige Richtung, wie es dann getan hat, das habe ich tatsächlich im ganzen Januar für sehr, sehr unwahrscheinlich gehalten.
Sarah, hast du denn gedacht, dass Klaus Vogt da zu jeder Zeit noch fest im Sattel sitzt?
Nee, ehrlicherweise überhaupt nicht. Und ich bin da auch ehrlicherweise ein bisschen beeindruckt, jetzt ganz unabhängig von der Person Klaus Vogt. Aber der hat ja so viel eingesteckt und abbekommen in dem Monat. Oder nicht nur in dem Monat, sondern in dieser ganzen Zeit, dass er das da so durchzieht und da sich das alles abbekommt. Und auch, trotzdem am Endeffekt jetzt einer der wenigen ist, der noch da ist, finde ich echt krass. Hätte ich auch, als das alles losging, wirklich nicht gedacht, ja. Wenn dann anfängt das halt eben auch ein Hitzlsperger und gefühlt, das ganze Präsidium, muss man ja sagen, die anderen beiden aus dem Präsidium, gegen ihn sind. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass dann Klaus Vogt da als einziger Kandidat aufgestellt wurde zur Präsidentenwahl. Damit habe ich tatsächlich überhaupt nicht gerechnet. Und dass er das da wirklich so durchzieht und das alles irgendwie mitnimmt. Also ich glaube, die meisten anderen hätten da einfach irgendwann keine Lust mehr drauf gehabt, sich das da alles anhören zu müssen und sich da auch diffamieren zu müssen, muss man ja auch ehrlich sagen. Er hat das da alles irgendwie so durchgestanden. Ich finde das echt, zeugt auf jeden Fall von Durchhaltevermögen, muss man ja sagen.
Ja, und für mich ist auch der beste Beweis, dass er halt die Sache auch wirklich für den VfB machen möchte, weil ich glaube, jeder von uns, also ich spreche da mal für mich, ich hätte vermutlich an irgendeinem Punkt gesagt, dann macht euren Scheiß doch alleine. Ich kriege für den Mist hier so gut wie kein Geld. Ich investiere unfassbar viel Arbeit drin. Ich werde halt irgendwie hier nur irgendwie rund gemacht. Oder Teile der Presse ziehen über mich her. Ey, das habe ich einfach nicht nötig. Und dass er da nicht hingeworfen hat, sondern halt trotzdem versucht hat, sein Ding durchzuziehen, also das nötigt mir dann wirklich allerhöchsten Respekt ab.
Kann ich so tatsächlich nur unterschreiben. Und ich glaube auch meiner Einschätzung von außen nach, dass es durchaus auch Punkte in dieser Zeit gab, wo es wirklich sehr auf Messerschneide stand, in welche Richtung die ganze Sache jetzt sich entwickelt. Und dass es wahrscheinlich auch Dinge gab, die man dann von außen gesehen hat, die vielleicht nicht nachvollziehbar waren. Also zum Beispiel sowas wie, dass plötzlich noch eine Personalagentur eingeschaltet wird, um weitere Präsidentschaftskandidaten zu suchen. Das mag ja am Ende vielleicht auch tatsächlich nur dafür da gewesen sein, um Zeit irgendwie rauszuholen und sich Dinge entwickeln zu lassen. Spekulation, aber ich glaube, wäre Klaus Vogt nicht so unbeirrbar standhaft geblieben und außergewöhnlich standhaft geblieben, wären wir sehr schnell in der Situation gewesen, wo sich das in eine Richtung entwickelt hat oder hätte, die definitiv nicht unbedingt das Beste für den VfB dann gewesen wäre. Ich würde ganz gerne aber auch nochmal dann darüber sprechen, wie so die Kommunikation in Richtung der Mitglieder war. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, Sarah, plötzlich kommt aus ganz Deutschland, was ist denn bei euch los? Man selber war ja teilweise auch ratlos, wurde bombardiert mit offenen Briefen. Mir ging es zumindest ab einem gewissen Punkt so, dass ich gesagt habe, wollte mich eigentlich verarschen. Ja, es kommt eine Verlautbarung nach der anderen und jedes Mal wird es hanebüchener. Habt ihr, Lennart, Sarah, das ähnlich empfunden oder war das irgendwann nur noch, komm, lass es vorbeigehen?
Genau so war ich, hieß ja der Artikel, den ich bei uns am 1. Januar gepostet habe, wollte uns verarschen. Deswegen habe ich gerade so gelacht. Ja, also es wurde
gut vorbereitet hier.
ich kann ganz kurz was dazu sagen. Ja, es wurde einfach absurd. Also man hatte da auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf. Wir hatten diese ganze, ich hatte auch nicht mehr die Kraft. Ja, also ich hatte gedacht, okay, wie ich schon gesagt hatte, wir haben diese Ermittlungen. Es gab dann schon so Gerüchte, dass es zwischen Hitzelsberger und Vogt nicht so richtig läuft. Aber ich dachte ja, okay, wie gesagt, wir kehren dann auch die Scherben auf, und dann geht diese ganze Scheiße wieder von vorne los. Und dann dieses ganze dumme Gewäsch und dieses Ganze, wo man die Leute wieder versucht, für dumm zu verkaufen. Und ich hatte dann echt keinen Bock mehr drauf. Wie du sagst, ich dachte, ich mache den Scheiß doch alleine, weil, ja, keine Ahnung, ich konnte zu dem Zeitpunkt auch, was Vereinspolitik angeht, ich hatte echt keinen Bock mehr. Diese ganze Scheiße, die wir 3 Jahre mit Dietrich irgendwie durchgefochten haben, virtuell, verbal, wie auch immer, auf Mitgliederversammlung, das nochmal durchzumachen, das hatte ich, ja, da fehlte mir echt die Kraft für müssen.
Es war halt einfach unglaublich peinlich. Ganz ehrlich, es war einfach nur peinlich, wie sich der VfB präsentiert hat, wie die Kommunikation für die Mitglieder aussah, ja. Du hattest das Gefühl, da redet keiner miteinander. Die sitzen alle einfach da, jeder schreibt seinen offenen Brief und die knallen sie dann alle ins Internet. Irgendwann ging es dann los, als es dann ums Thema Mitgliederversammlung ging. Dann kamen da irgendwelche Mails von Klaus Vogt und dann vom restlichen Präsidium an die Mitglieder und jeden Tag kam ein neuer offener Brief und man hatte sowieso keinen Überblick mehr. Es war wirklich einfach nur peinlich. Also ich habe echt gedacht, es fehlt wirklich nur noch, dass die sich mal da vor der Geschäftsführung anfangen, irgendwie gegenseitig mit Sachen abzuwerfen, anstatt, also ich fand's peinlich und ja, wie gesagt, wir haben es schon angesprochen, man wurde irgendwie überall danach gefragt, was war denn da los, dann hast du mal versucht, das zu erklären, das war, weil wir darüber vorhin gesprochen haben, dann vielleicht auch das, was mir an der Zeit auch die Lust genommen hat, die Spiele zu gucken, weil auch bei Sky wurde dann darüber gesprochen und eben statt über die Mannschaft wurde mehr darüber gesprochen, ob sich jetzt Klaus Vogt und Thomas Hitzlsperger, wie viele Sitze da jetzt dazwischen waren, ob die sich jetzt angeguckt haben oder nicht und ob da jetzt einer gelächelt hat oder nicht. Also ich fand es wirklich einfach nur, es war eine absolute Shitshow. Ganz ehrlich, es war einfach nur peinlich. Ja.
Es ist schön, der Begriff Shitshow fiel auch in den Kommentaren, die wir bekommen haben. Das scheint also durchaus weit verbreiteter Eindruck des Ganzen gewesen zu sein und so ist es am Ende ja auch. Im EV war einiges los, aber auch in der AG natürlich, weil auch das wurde einem ja in diesem Zuge nochmal bewusst, in der AG ja tatsächlich noch viel mehr stattfindet, als man vielleicht denken mag. Unter anderem hat man ja jetzt im Zuge der Datenaffäre auch nochmal vor Augen geführt bekommen, dass zum Beispiel alle Mitgliederdaten dort verwaltet werden und im Prinzip alles in der AG stattfindet und somit eben auch da Dinge genauer zu betrachten waren. Es liefen ja die Untersuchungen parallel, einmal für EV, einmal für RG, was ja auch für so ein paar Reibereien gesorgt hat, weil es dann zeitlich vielleicht auch etwas auseinanderlief. Und relativ schnell waren ja von AG-Seite auch ein paar Personen ausgemacht im Vorstand, aber auch Schraff zum Beispiel. Eine Zeit lang war es der AG vielleicht ganz recht, dass im e.V. so viel los war, aber ganz drumherum gekommen sind sie auch nicht. Sebastian, denkst du denn, dass es in der AG gut, einigermaßen gut, wie auch immer, gemanagt wurde, das ganze Thema?
Es ist schwer vorstellbar, ne, wenn zwei von drei Vorständen nach Abschluss der Ermittlung irgendwie ihren Job losgeworden sind. Und da muss man ja auch dann kurz vielleicht einschieben, dass man nach wie vor jetzt gar nicht genau weiß, warum Stefan Heim und Jochen Röttgermann gar nicht mehr Vorstand in der AG sind. Aber sicherlich ist es da auch da nicht gut gelaufen. Also die ganze Aufarbeitung des Datenskandals ist nicht wirklich gut gelaufen. Allein wenn man schon mal betrachtet, dass der VfB ja, glaube ich, dann vermutlich Anfang Februar 2021 genauso viele Anwälte wie Profifußballer beschäftigt hat. Weil irgendwie jedes Organ in der AG und dem e.V. hatte eine eigene Kanzlei. Also der e.V. hatte eine Kanzlei, der AG-Aufsichtsrat hatte eine Kanzlei, der AG-Vorstand hatte eine Kanzlei. Das war ja wirklich furchtbar, ne? Und sicherlich ist es auch in der AG nicht rund gelaufen und ich glaube auch in der AG läuft es nach wie vor nicht rund, wenn man dann halt auch, ich weiß gar nicht aus welchem Monat die Meldung kam, aus dem April, aus dem Mai, dass jetzt da ein Betriebsrat gegründet wurde, was ja jetzt nicht per se erstmal ein Kennzeichen ist, dass irgendwas schlecht läuft, sondern es ist ja einfach das Recht der Mitarbeiter, einen Betriebsrat zu gründen, aber hört ja immer wieder, dass auch da die Stimmung jetzt nicht so wirklich gut ist. Und also um deine Frage kurz zu beantworten, nein, ich glaube, auch in der AG ist das nicht gut aufgearbeitet worden.
Bist du gleicher Meinung, Lennart?
Dem schließe ich mich an. Also, ich brauche nicht zu wiederholen, was er gesagt hat.
Ja.
Und ich werde auch mal betonen, also man kann natürlich auch Thomas Sitzberger nicht vorwerfen, dass er alles dafür tut, seine Mitarbeiter in der AG erstmal zu schützen und ihnen zu sagen, hey, wenn Esekon euch fragt, ihr müsst nicht unbedingt was sagen, ihr müsst euch nicht selber belasten. Das finde ich völlig okay. Das ist ein Argument, was Thomas Sitzberger auch in seinen Ansprachen und Wohnzimmer-Videobotschaften immer wiederholt hat. Ne? Er versucht zuerst, seine Mitarbeiter zu schützen. Und ja, das ist auch absolut seine Pflicht als Vorstandsvorsitzender und als oberster Mann in der AG. Finde ich auch total richtig. Aber andererseits muss man natürlich auch wieder sagen, man schützt die Mitarbeiter ja davor, dass aufgeklärt wird, was mit den Mitgliedern des EVs passiert ist. Und da hätte man vielleicht auch irgendwie so einen besseren Mittelweg finden müssen und immer wieder dieses wie so ein Schild ins Feld tragen, ich muss die Mitarbeiter schützen. Ja, einerseits okay, aber wogegen schützt man sie? Gegen eine Aufklärung, die einen Datenskandal betrifft, der zu Lasten von 70.000 oder damals irgendwie 60.000 Mitgliedern geht, die wiederum dann Mehrheitsanteilseigner der AG sind. Und das war halt schon so ein bisschen schwierig. Aber ich finde, wie gesagt, im Zuge des Datenskandals und vor allen Dingen seiner Aufklärung hat man wirklich gesehen, wo genau die Probleme liegen in der Schnittstelle EV-AG, wo die unterschiedlichen Interessen liegen und was dann natürlich auch die Ausgliederung und das neue Konstrukt, was entstanden ist, mit der AG für Probleme mit sich bringt in Stuttgart.
Absolut, das ist ein Thema, auf das ich auch gleich nochmal zurückkommen wollen würde, wenn wir so ein bisschen dann auch in die Zukunft schauen. Wir haben auch gefragt, ob unsere HörerInnen zufrieden waren mit der Aufarbeitung der Datenaffäre. Da war die Verteilung, sehr zufrieden war niemand. Es verteilt sich einigermaßen in der Mitte, dass man so lala es findet, bis er nicht zufrieden ist. Wir hatten es am Anfang schon. Glaubt ihr denn, Sarah, dass da noch was kommt? Oder ist diese Schlussstrich-PK, die dann da gemacht wurde und die anschließende Veröffentlichung, die für mich persönlich auch wieder Mitgliederverarsche ist, ist das aus Sicht des VfB alles?
Ich weiß es nicht. Und da schließe ich mich dem an, was Sebastian vorhin gesagt hat. Ich weiß nicht, ob noch was kommt, und ich weiß auch nicht, ob ich will, dass noch was kommt. Also es wird ja immer wieder auch über die Veröffentlichung des ESECON-Berichts gesprochen, ob das jetzt geht oder nicht, ob das noch kommt oder nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass das noch passiert. Und wenn es da gute Gründe für gibt mit Datenschutz oder was auch immer, ist das für mich auch völlig in Ordnung so. Also mir fehlt so ein bisschen, als jemand, der das jetzt nicht jeden Tag super aufmerksam verfolgt hat, habe ich jetzt trotzdem noch nicht das Gefühl, aber das habe ich ja vorhin alles schon gesagt, dass das jetzt so total befriedigend abgeschlossen ist. Aber ja, wie gesagt, ich weiß es nicht, ob noch was kommt. Kann mir vorstellen, dass im Zuge des Wahlkampfes oder so vielleicht noch irgendwas ausgebuddelt wird, keine Ahnung. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das will. Also ich bin da so ein bisschen unentschlossen, weil so richtig zufrieden bin ich damit nicht. Ich hätte wahrscheinlich auch auf der Skala von 1 bis 5 eher so in Richtung 2 oder 3 angekreuzt. Aber wie gesagt, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich will, dass da noch was kommt. Also so richtig, ich kann es nicht so richtig in Worte fassen. Ich bin nicht so richtig glücklich damit, aber ich könnte jetzt auch nicht irgendwie verbalisieren, wie es mir jetzt recht wäre, weil ich nicht weiß, was alles noch dahinter steckt. Ja. Wenn ich jetzt sage, ja, es wäre mir recht, dass da noch ganz viel rauskommt, und dann, ich weiß es nicht.
Ja, und bei mir ist es auch so, dass ein bisschen auch davon abhängt, und das kann man natürlich nicht wissen, wie geht's denn weiter? Ja, also wenn ich das Gefühl habe, beim VfB kippt es wieder und es kehren dann wieder alte Gewohnheiten ein, dann hätte ich vielleicht noch mal mehr Interesse, dass man vielleicht doch noch mal drauf guckt, wie denn das da gelaufen ist und wer da was gemacht hat.
Also ja, das Ding ist ja, ich glaube, es ging uns ja auch nie darum, dass irgendwie möglichst viele Leute ihren Job verlieren wegen dieses Datenskandals. Ne? Also darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass sich der VfB endlich mal hinstellt und sagt, wir haben da Scheiße gebaut. Ja? Also, und liebe Mitglieder, es tut uns leid. Wir haben eure Mitgliederdaten missbraucht. Und das darf nicht sein. Und wir sorgen dafür, dass es nie wieder passiert. Und es tut uns leid. Und diese Entschuldigung, die ist ja erfolgt. Und das ist ja schon weitaus mehr kommunikativ, als wir vom VfB in der Vergangenheit gewohnt waren. Weil da wurde halt immer weiter ignoriert, weiter rumgewurschtelt, geschwiegen, weil man immer die Hoffnung hatte, dass Gras über die Sache wächst. Und jetzt mal wirklich zu sagen, dann auch im Personen von Klaus Vogt, wir müssen diesen Datenskandal aufklären durch ein externes Unternehmen. Das war schon mal ein großer Schritt, und jetzt dann zum Ende der Aufklärung oder der Untersuchung dann zu sagen, okay, da ist halt Scheiße passiert. Ich finde, das ist schon mal ein großer Schritt. Ob da jetzt Leute gehen müssen oder nicht, ist mir dann erstmal relativ egal. Also wenn die natürlich aktiv daran mitgewirkt haben, dass die Mitglieder so betrogen werden, na klar, dann haben die keine Zukunft im VfB, dann ist es ein zwangsläufiger Schritt, aber darum geht es primär nicht, ne? Sondern es geht wirklich primär darum, dass der VfB merkt, wir haben Mist gebaut, wir müssen das aufklären und wir müssen uns hinstellen und auch sagen, wir haben Mist gebaut. Und das ist für mich jedenfalls beim Datenskandal passiert. Ja, da hätte noch mehr passieren können. Na klar, wünscht man sich, dass dieser ESECON-Bericht veröffentlicht wird. Aber wollen wir, dass der Bericht veröffentlicht wird, damit dann gleich ehemalige Angestellte gleich die nächste Klage gegen VfB wegen Verletzung von Persönlichkeitsrechten einreichen können? Nee, wollen wir auch nicht. Insofern, man ist nicht ganz zufrieden, aber ich bin schon tatsächlich ziemlich zufrieden.
Wenn ich da kurz noch drei Punkte einschieben darf. Genau, zum einen, also auch diese Klagen gegen die Entlassung, die hatten ja auch den Sinn und Zweck, diese Veröffentlichung zu verhindern, bin ziemlich sicher.
Wahrscheinlich, ja.
Die werden sich, also die weiß nicht, welche Erfolgschancen die haben, wahrscheinlich nicht so wahnsinnig riesig, ansonsten hätte man die nicht gefeuert. Was man ganz verkürzt gesagt, das wird auch den Zweck gehabt haben, das Ganze zu verhindern. Wir wissen natürlich auch ehrlich gesagt nicht, was da noch drinsteht, ob da überhaupt noch was Spannendes drinsteht, über das hinaus, was wir schon wissen, vielleicht nicht. Aber nochmal auch zum Thema Entschuldigung. Das war schon gut, dass der VfB das gesagt hat, dass man sich da entschuldigt hat und das offen zugegeben hat. Was ich daran ein bisschen unbefriedigend finde, ist, dass da zwei Leute sich entschuldigt haben und was zugegeben haben, für was sie wenig bis gar nichts können. Mhm. Ja? Also wenn ich dann paar Monate später wieder Wolfgang Dietrich in der Bild lese, der sagt, ja, ich wusste alles nicht und habe alles richtig gemacht, das ist der Typ, von dem ich eine Entschuldigung hören will. Rainer Mutschler ist der Typ, von dem ich eine Entschuldigung hören will. Andreas Schlittenhal ist der Typ, von dem ich eine Entschuldigung hören will, aber die kriege ich wahrscheinlich auch alle nicht.
Ja, also, nicht,
das,
ja.
Das war alles nett und so und das war auch notwendig, aber diese Entschuldigungsgeschichte, die war mir eigentlich relativ wurscht, weil ich trenne in dieser Sache den Verein von den Personen. Ja? Der VfB muss sich nicht bei mir entschuldigen. Die in Anführungsstrichen Verbrecher, die uns verarscht haben, die müssen sich entschuldigen. Und das ist bis heute nicht passiert, aber das wird auch nie passieren.
Mir war es natürlich, dass sie halt die aktuellen Verantwortlichen halt hinstellen und ich finde, die hätten dann auch viel mehr vom Leder ziehen können und sagen, die damals verantwortlich waren und die wir jetzt mittlerweile entlassen haben, das sind halt die Bösen. Aber ich hätte mir dann noch ein bisschen mehr gewünscht, also es ist so ein Stück weit passiert, aber ja, ich hätte mir noch so ein bisschen mehr ein Statement erwünscht, dass dann Thomas Hitzlsperger und Klaus Vogt sagen, solange wir hier am Ruder sind, wird sowas nicht wieder passieren. Also klar, bold Statement, ne? Also müssen sich dran messen lassen, aber das hätte ich mir noch so ein bisschen mehr gewünscht. Aber du hast recht, die beiden sind natürlich in einer sehr, sehr komfortablen Lage, dass sie sagen können, also wir waren damals nicht da oder wir waren damals vielleicht da, aber hatten nichts zu sagen und was damals für uns irgendwie unfassbare Katastrophe, darf so nicht passieren. Klar, also dafür war das Statement, was dann kam und die Entschuldigung tatsächlich noch so ein bisschen soft, also da hätte man noch ein bisschen mehr reinhauen können und klar, von den beiden eine persönliche Entschuldigung brauch's nicht, weil die waren beide damals nicht verantwortlich. Aber grundsätzlich, dass die beiden als aktuelle Verantwortungsträger beim VfB Stuttgart sich hinstellen und sagen, liebe Mitglieder, wir haben euch damals, es war nicht wir, aber es war der Verein oder ja, war der Verein, hat euch verarscht, das tut uns leid, das fand ich wichtig, also dass man das mal wirklich macht, weil das ist lange nicht passiert. Ja.
Ich würde gerne noch einen kleinen Schwenk machen. Ihr hört da draußen an den Podcatchern, wir haben es gut geschafft, uns nicht allzu sehr reinzusteigern nochmal und trotzdem einige Themen hoffentlich aufbringen können. Und steht aber jetzt natürlich in ein paar Wochen auch ein Wahlmarathon auf der nächsten MV, bevor der genau aus diesen ganzen Rücktritten und turnusgemäß ablaufenden Amtszeiten resultiert. Seht ihr da in den nächsten Wochen, nachdem man ja erstmal jetzt davon gesprochen hat, dass man keinen Wahlkampf machen will und eher in eine Wahlphase geht und das gesittet und ruhig machen will, seht ihr da einen verschärfteren Lagerwahlkampf noch auf uns zukommen, Lennart?
Ja, ganz definitiv. Also das sieht man in der an den Aussagen von Wilfried Port, ob das nur mit dem Herrn Steiger abgesprochen war oder nicht, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber da wird ganz klar, da wird die Front ganz klar weitergeführt, die von dem einzigen verbliebenen oder einem der wenigen verbliebenen Leute, die es noch gibt, schon die ganze Zeit aufgemacht wurde. Man findet es auch in den also wenn man sich die Kandidaten fürs Präsidium anschaut, auch da, das ist eine Lagergeschichte. Ja, du hast Rainer Adrian und Christian Riedmüller auf der einen Seite. Adrian hat zwar manchmal so ein bisschen seinen eigenen Kopf, aber der wird, also ich meine, das ist meine Vermutung, das kann ich auch nicht belegen, aber meine Vermutung ist, dass man auch im Vereinsbeirat bei der Nominierung der Leute auch das ein bisschen mitgedacht hat. Ich weiß nicht, wie qualifiziert beispielsweise Silvio Meissner war oder unqualifiziert, aber du hast auf der anderen Seite halt den Herrn Scheurer, also auch im Freundeskreis, und der Herr Deutsch, der zwar nicht im Freundeskreis ist, aber zum Wahlkampfteam in Anführungsstrichen von Pierre-Henrik Steiger gehörte. Und das wird sich so, ich keine Ahnung, von den Vereinsbeiräte, darauf bezieht sich das, glaube ich, nicht, die kenne ich auch so wenig Persona. Ich glaube das schon, dass sich das noch zuspitzen wird, dieser Lagerwahlkampf. Und er tut es ja auch jetzt schon. Und zwar also von beiden Seiten auch. Das muss man natürlich, so ehrlich muss man sein. Der Herr Deutsch und der Herr Scheurer, man kennt wenig von ihnen, aber einen guten Leumund haben sie, glaube ich, aktuell nicht, zumindest nicht in den Kreisen, in denen wir uns auf Twitter bewegen. Unabhängig von Inhalten jetzt mal.
Ja, das danke für die Überleitung. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Wir hatten es ja auch schon ein paar Mal heute jetzt, dass wir uns natürlich in einer Blase bewegen und wir vielleicht eine gewisse Sicht haben. Zum einen, da kam auch eine Frage, die ich auch ganz interessant finde, vielleicht mal zumindest kurz zu diskutieren. Hat Klaus Vogt, hat sich um ihn auf Twitter vor allem ein Personenkult gebildet.
Definitiv, absolut. Ja. Also das muss ja per se jetzt erstmal nichts zu Schlechtes sein. Also ja, definitiv gibt es einen Personenkult um Klaus Vogt. Den hat er sich auch erarbeitet, muss man auch ehrlich sagen. Es ist ja, hat einfach viele richtig gemacht und glaube ich viele auch einfach beeindruckt. Wir haben jetzt schon drüber gesprochen mit diesem Durchhaltevermögen, was er gezeigt hat. Er ist ein sehr sympathischer Mensch. Definitiv gibt es diesen Personenkult, muss man sagen. Der ist sicherlich auch nicht ganz unbegründet. Ja, aber der Hype ist natürlich schon sehr groß von Klaus Vogt, das muss man sagen. Und ich kann nicht einschätzen, wie das in anderen Gruppen so ist. Ja. Also ich habe zum Beispiel, mein Onkel zum Beispiel, der ist eher so der Haupttribünen-Mensch, der zu mir gesagt, der Klaus Vogt ist für ihn nach der ganzen Geschichte überhaupt nicht mehr tragbar. Er hat da keine Lust auf offene Briefe. Er möchte, dass der Präsident einfach nur den Verein repräsentiert und im Prinzip die restliche Zeit die Klappe hält, sozusagen. Ja, und ich das, weiß nicht, wie groß dieser Anteil an Fans ist. Sorry, Lennart.
Nee, alles gut, ich hab dich unterbrochen. Aber das ist aber genau die Sache auch. Ich habe mich auch immer mal wieder zwischendurch gefragt, weil ich habe ja vor, wann war das? Genau, vor 2 Jahren habe ich ja mal ganz ketzerisch gefragt, vor 3 Jahren, was haben denn die Römer ihr Gutes für uns getan, beziehungsweise was hat die Wolfgang Dietrich für uns Gutes getan? Und da ist uns aus dem Aquädukt nicht viel eingefallen. Aber auch da habe ich mich immer wieder gefragt, sieht man den zu positiv? Stelle auch ich den zu positiv dar? Und dann ist mir aber immer wieder bewusst geworden, dass, also man kann natürlich immer darüber reden, warum der Frauenfußball erst nächstes Jahr eingeführt wird und wie das mit den Investoren ist. Nur, das interessiert ja keinen. Ja? Was die Leute interessiert ist, lass mir mal VfB und lass mir mal Ruhe. Und diese Sachen, die sind alle von außen an ihn herangetragen worden. Ja? Angefangen mit Thomas Hitzlsperger und den ganzen Leuten, die entweder parallel oder im Hintergrund dazu gewirkt haben. Und das ist aber genau das, was sich auch fortführen wird, was auch Pierre-Henrik Steiger in seinem Wahlkampf, der kein Wahlkampf ist, immer wieder durchblicken lässt. Ich bin unbelastet, ich habe kein Problem mit Thomas Hitzlsperger, ich bin unbelastet von diesem ganzen Krempel und mit mir ist Ruhe im Karton. Ja, und das ist und deswegen denke ich mir immer wieder, was willst du machen, wenn du angegriffen wirst? Klar, ich habe auch gedacht, nachdem der auf den Brief kommt, dachte ich, oh, jetzt da hat Vogt keinen Bock drauf, in 2 Wochen ist er weg. Ich bin davon ausgegangen, dass er zurücktritt noch im Januar. Ja, und es wurde halt an ihn herangetragen und da sehe ich keine andere Möglichkeit als die, die er gewählt hat, nämlich in die Vorwärtsverteidigung zu gehen, wenn er nicht amtsmüde geworden ist dadurch. Und klar hat sich da ein gewisser Personenkult um ihn gebildet. Aber wie Sarah sagt, durchaus nicht zu Unrecht, weil er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Und wenn du dann halt dieses siehst, ne, was bei dem Opa, Onkel da ankommt, ah ja, der hat irgendwie also zum einen diese künstlich hergestellte Gegensatz zu Thomas Hitzlsperger, den Vogt eigentlich nicht gewinnen kann, weil er halt 2007 kein Tor gemacht hat. Und keinen Gonzales oder wie auch immer verpflichtet hat. Ja, aber auch einfach dieses, ich will meine Ruhe und der Vogt hat irgendwie Unruhe reingebracht, aber das stimmt ja gar nicht. Ja?
Siehst du denn, Sebastian, dann, und wir wollen es auch nicht zu sehr vertiefen, weil, Spoiler, wir werden mit beiden, mit sowohl Klaus Vogt als auch mit Pierre-Henrik Steiger ja noch sprechen, aber siehst du von dem, was man jetzt so bisher erkennen konnte, an, auch wenn es spärlich war, an Inhalten und an Auftreten bei Steiger, dass er versucht, auch genau in diese Lücken reinzustoßen?
Ja, schwieriges Thema, ne? Also Pierre-Henrik Steiger ist für mich tatsächlich noch ja, so eine weiße Leinwand, noch so ein bisschen profillos. Und also ich möchte mich ja wirklich ganz, ganz neutral halten. Also ich sehe seine Position noch nicht. Und seine einzige Position, die er aktuell hat, ist ja, wir stärken den e.V. auf Kosten der AG. Und seine zweite Position ist, wir wollen keine Unruhe reinbringen. Ich will wieder Ruhe reinbringen. Und ja, dann möchte ich mal den Thomas Hitzesberger hören und sehen. Und auch einen Wilfried Port vielleicht, wenn man dann denen sagt, hey, ihr müsst irgendwie von der AG Geld in den EV reinschießen. Also das funktioniert halt für mich noch nicht. Und wir können ja nur sehr gespannt sein auf sein Konzeptpapier, was ja, ich habe gehört, morgen, glaube ich, irgendwie rauskommen soll.
Genau.
Und dann gucken wir mal, ne? Und ich halte mich da wirklich ja, völlig neutral. Aber er ist jetzt für mich tatsächlich noch kein Gegenentwurf zu Klaus Vogt, sondern halt eher. Ja, jetzt bös gesagt, na, ich wollte neutral sein. Ich sag mal eine Kopie, kein Plagiat, sondern eine Kopie. Und ich sehe noch nicht so richtig seinen Punkt. Und ich bin total gespannt, wenn jetzt das mal ausgeführt wird, was er wirklich möchte. Aber aktuell sehe ich jetzt noch nicht, warum ich ihn wählen sollte und nicht Klaus Vogt.
Ja, um das vielleicht für unsere HörerInnen kurz einzuordnen, wir nehmen am Donnerstag, den 10. Juni auf. Von allem, was man so gehört hat, soll am Freitag, also aus unserer Sicht morgen, dann das Zukunftspapier vorgestellt werden. Sarah, du bitte.
Ja, ich glaube, um das Thema nochmal kurz aufzugreifen, das du angesprochen hast mit diesen Lücken. Ich versuche das jetzt auch so neutral wie möglich irgendwie zu sagen. Also das, was Sebastian ein Stück weit sagt mit dieser ja, Kopie oder ja, kann man so ein bisschen natürlich sagen, man sieht es ja, wenn man manche Bilder so ein bisschen nebeneinander stellt, gerade so dieses im Kabinengang. Ich habe so ein bisschen den Eindruck und auch das möchte ich jetzt so wertungsfroh wie möglich sagen, aber das fällt halt einfach mir persönlich auf, dass er, glaube ich, in den Dingen, in denen er, man merkt, Klaus Vogt kommt eben sehr gut an. An, dieses Fan-nah und auch in solchen, mit solchen Bildern oder so. Da sehe ich auch diesen Aspekt der Kopie. Aber bei den Aspekten, die eben bei Klaus Vogt eher kritisiert wurden, gerade auch das, was Lennart schon angesprochen hat und Rondo eben auch, dass da versucht wird, so das Gegenteil darzustellen von dem, was an Klaus Vogt kritisiert wurde. Gerade bei dem Punkt, ja, Klaus Vogt bringt Unruhe rein. Wie gesagt, war ja nicht so, aber da wird halt so ein bisschen so gesagt, okay, eigentlich bin ich wie Klaus Vogt in den sympathischen Punkten und bei diesem, was kritisiert wird, okay, er bringt Unruhe rein, ich nicht. Oder was für ganz viele auch ein, glaube ich persönlich, ich bin jetzt nicht in dieser Blase drin, aber gerade auch bei der Mitgliederversammlung von der Wahl, mit der Wahl zwischen Klaus Vogt und Christian Riedmüller, habe ich das viel so gerade beim Anstehen um mich rum mitgekriegt, dass ganz oft dieser Aspekt da war, ach Gott, warum denn kein ehemaliger Fußballer? Das wäre doch viel besser, die haben ja beide keine Ahnung. So, und ich glaube, dass die Gruppe, denen sowas wichtig ist, nicht so klein war. Weswegen, glaube ich, auch Silvio Meißner in diesem Dreiergespann, das da eben vorgestellt wurde, wir machen das zu dritt, hat sich jetzt erledigt, aber trotzdem, ich glaube, damit wurde auch so ein bisschen versucht, dieser Kritikpunkt, ein anderer Kritikpunkt an Klaus Vogt, der hat halt eben keine Fußballkompetenz, weil er nie gekickt hat, dass das auch noch so ein bisschen mit aufgegriffen wurde. Also, wie gesagt, auch das möchte ich jetzt völlig wertungsfrei sagen. Ich sage nur, es fällt mir auf, dass eben die positiven Punkte an Klaus Vogt so ein bisschen, ja, ich mache das genauso nur besser und die Punkte, die kritisiert werden an ihm, zu Recht oder zu Unrecht, da wird versucht, so ein bisschen das gegenteilige Programm zu schreiben, was ja schlauer Wahlkampf ist. Ne? Ich meine, das ist überhaupt nicht kritisch oder so. Im Wahlkampf und damit du eine Chance hast gegen den Klaus Vogt, musst du das, glaube ich, auch genauso machen. Aber ich sehe dieses Lückenfüllen so ein bisschen, was du gesagt hast, Ron, definitiv. Auch wenn man bisher noch nicht so viel gesehen hat
Genau.
von dem Steiger.
Wie gesagt, wir werden uns beiden Kandidaten nochmal sehr intensiv annehmen und da dann auch auf die Inhalte dann noch deutlicher eingehen. Ich finde es auch spannend, dass ihr versucht, da neutral zu bleiben, auch wenn wir es gar nicht müssten. Jeder darf natürlich seine Meinung haben und die auch vertreten. Aber ich finde auch grundsätzlich, wenn man als Mitglied am Ende wirklich eine Wahl hat, eine echte Wahl hat, auch zwischen Konzepten und zwischen Personen, kann das aus demokratischen Gesichtspunkten nur positiv sein.
Ja.
Ja, definitiv.
Und wenn wir, genau, wenn wir nicht neutral sein dürfen, dann möchte ich kurz noch erwähnen, ich hätte es auch total spannend gefunden, wenn Volker C. Gegenkandidat gewesen wäre. Also nicht, dass ich irgendwie ein Fan von ihm bin, aber der wäre hier vermutlich aufgelaufen wie irgendwie Günther Eichberg auf Schalke irgendwie in den 1990ern mit irgendwie so einer All-Star-Truppe aus Zvolimir Soldo und der Bild-Zeitung und ich bringe euch den mit und ich bringe euch jeden mit und irgendwie 20 Millionen als Sponsorengeldern. Und ich glaube, das wäre halt irgendwie so ein kompletter Gegenentwurf gewesen, ja, also so ein Gegenentwurf, den ich vermutlich nicht befürwortet hätte, den ich definitiv nicht befürwortet hätte, aber es wäre, glaube ich, durchaus lustiger geworden, als jetzt irgendwie Klaus Vogt gegen Klaus Vogt-Leit irgendwie zu wählen halt.
Ja, aber durchaus wahrscheinlich auch einfach ein chancenloserer Kandidat als Steiger, also ich glaube
ich weiß es tatsächlich nicht. Also, wenn jemand ankommt und sagt, ey, wenn ich komme, dann bringe ich euch irgendwie, weiß ich nicht, hier den Sponsor von damit, der bringt irgendwie 8 Millionen und dann bringe ich Zvolimir Soldo mit und noch den und jenen und so weiter. Ich weiß es nicht. Also, bei mir hätte das nicht verfangen, aber vielleicht bei vielen anderen Leuten. Aber es wäre auf jeden Fall ein kompletter Gegenentwurf gewesen. Ich kann es auch nicht einschätzen, ob man ihn zu Recht oder zu Unrecht abgelehnt hat als Kandidaten. Keine Ahnung. Ja? Aber es wäre... Also ich sag mal, es wäre unterhaltsamer geworden.
Und vielleicht wäre Enzinger dann von der Plörre aus Österreich abgelöst worden, statt von Aqua Römer. Ja.
Genau, ich habe gesehen, ich habe heute gegoogelt nach Aqua Römer und bin dann erst gelandet bei römerquelle.at. Also wahrscheinlich wären es die dann geworden.
Ja, genau. Ja, ich glaube, wir sind... am Ende dieses Segments angekommen. Wie gesagt, freut euch auf unsere Formate, die wir mit beiden Kandidaten noch machen werden. Da wird's noch mal deutlich tiefer reingehen. Sarah, Lennart und Sebastian, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hört die anderen Teile bei den anderen Podcasts und ansonsten informiert euch, kommt zur Mitgliederversammlung, falls ihr Mitglied seid und macht von eurem Wahlrecht Gebrauch. Bis dahin kann ich mich nur verabschieden und euch alles Gute wünschen. Bleibt gesund.